Wieso hat Macron eigentlich so überstürzt Neuwahlen angesetzt? War das eigentlich ein strategischer Fehler oder gibt es da irgendwelche strategischen Überlegungen, die dazu führen, dass es vielleicht sogar eine ganz sinnvolle Kombination gewesen sein kann? Also, das ist das, was ich in diesem Video machen möchte. Ich habe da ein paar Gedanken zu diesem Thema aus der Spieltheorie heraus. Falls Sie mich nicht kennen, Spieltheorie beschäftigt sich mit strategischem Denken und da merken Sie schon, dass genau das, was hier reinpasst. Und ich muss vielleicht eine Sache vorher sagen, ich nehme das ganze Video hier auf einige Tage vor der Stichwahl. Das heißt also, ich weiß noch nicht, wie die Stichwahl eigentlich am Ende ausgegangen ist. Ja, also das müsst ihr bitte immer berücksichtigen, dass ich das noch nicht weiß, für den Fall, dass wir das Video später sehen, dass das hier eben noch nicht bekannt war. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, welche Überlegungen eigentlich aus strategischer Sicht, spieltheoretischer Sicht relevant sind für die Entscheidung von Macron, so ein bisschen überstürzt diese Neuwahlen anzusetzen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal einige Aspekte nacheinander durch. Das Erste, was man bei einer spieltheoretischen Modellierung immer machen muss, ist, man muss sich eigentlich fragen, wer hat eigentlich welche Interessen? Das heißt, wenn wir jetzt also über Macron sprechen, müssen wir uns erstmal fragen, ja, welche Interessen vertritt er denn eigentlich wirklich? Wir machen ganz oft den Fehler, wenn wir einzelne Personen analysieren, davon auszugehen, dass einfach seine Interessen völlig in Übereinstimmung stehen mit zum Beispiel einer Partei oder einem Land, was er regiert oder dergleichen Dinge. Wir müssen erstmal von vornherein sehen, dass es hier individuelle Interessen gibt und dass diese individuellen Interessen natürlich von irgendwelchen anderen globalen Interessen abweichen können. Das gilt übrigens auch für eine Fußballmannschaft. Ja? Also die Interessen des einzelnen Spielers, die müssen keineswegs völlig in Übereinstimmung stehen mit den Interessen der gesamten Mannschaft. Also wenn sich mal ein bisschen profilieren kann zulasten der anderen, dann kann das für ihn zum Beispiel von Vorteil sein, selbst dann, wenn es für die Mannschaft insgesamt schlecht ist. Und das ist bei Politikern natürlich nicht anders. Und jetzt müssen wir uns einfach fragen, was kann es denn eigentlich geben, was dazu führt, dass vielleicht seine Interessen überhaupt nicht in Übereinstimmung sind? Und eine Sache ist, dass wir sehr häufig, wenn wir von außen her drauf gucken, einfach schlichtweg auch gar nicht verstehen, welche politischen Verstrickungen es im Hintergrund gibt. Also bei Schach kennt man das ja auch, ja, dass man irgendeine Sache machen möchte, aber es gibt irgendwelche Verstrickungen sozusagen, also irgendwelche anderen Verwicklungen, die da drin hängen und einen davon abhalten, genau das direkt zu machen, was man gerade machen möchte. Und das ist kein Zufall, sondern das ist ja angelehnt an politische Spiele. Und da ist natürlich die Situation genau die gleiche. Das heißt also, es kann sein, dass im Hintergrund irgendwelche Abläufe stattfinden, die wir überhaupt ganz und gar nicht kennen. Ja, wir wissen einfach nicht, was da ist, wer wen wie bedroht, welche Kurhandel irgendwo mal abgelaufen sind und dergleichen Dinge, sodass wir möglicherweise die genauen Interessenlagen einfach überhaupt gar nicht kennen. Und das Ganze geht natürlich weiter. Also stellen Sie sich jetzt einfach vor, Sie haben zum Beispiel einen Politiker, der ist einfach in einer Partei groß geworden. Es kann natürlich rein hypothetisch sein, dass das gar nicht die Partei ist, die er sich so ganz ursprünglich selber gewünscht hätte. Also vielleicht ist es so, dass er, wenn wir jetzt mal in der deutschen Parteienlandschaft denken, er vielleicht sich viel eher der SPD verschrieben fühlt, aber aus irgendwelchen Gründen in der CDU groß geworden ist und dann legt er ja seine ursprüngliche Position nicht einfach ab. Das heißt also, es kann dann sein, dass er zwar CDU-Positionen vertritt, offiziell, um in der CDU hochzukommen, aber dass er tief in seinem Herzen eben eigentlich ganz andere Positionen hat und dann einfach irgendeine entsprechende Gelegenheit nutzt, das auszuspielen. Das kann natürlich theoretisch bei Macron auch der Fall sein. Ja, es kann sein, dass er ganz einfach, also zum Beispiel bestimmte Entwicklungen mag oder nicht mag, die völlig andere sind als die, von denen er behaupten muss, dass er sie mag oder nicht mag. Ja, das heißt, so etwas kann ohne weiteres passieren und da müssen Sie häufiger mal bei Politikern darauf achten. Man merkt auch schon, dass die häufiger mal ihre Ansichten so stark ändern, dass man eigentlich nicht mit Fug und Recht sagen kann, das haben die wirklich aus innerer Überzeugung herausgetan. Die werden eine innere Überzeugung haben, aber es kann eben sehr gut sein, dass diese innere Überzeugung über Jahre hinweg verdeckt wird durch irgendetwas anderes. Ja, und dann kann es eben sein, dass plötzlich eine solche Interessenslage wieder hochpoppt. Deshalb ist es normalerweise auch schlauer, sich anzugucken, nicht was die Leute sagen, sondern was die Leute machen. Ja, also wenn wir merken, jemand begeht eine bestimmte politische Handlung, dann ist das ein klares Zeichen, das ist das, was er wirklich getan hat. Wenn er vorher irgendwelches Zeug redet, dann ist es im Grunde genommen völlig gratis, was er dort sagt, denn er kann irgendwelche anderen Sachen machen. Ja, also zum Beispiel bei dem amerikanischen Präsidenten Clinton war das eigentlich ein relativ starkes Muster. Der hat links gesprochen oder so einigermaßen links, hat aber eigentlich, wenn man genau hinguckt, eigentlich eher Sachen gemacht, die man normalerweise der anderen Partei zuordnen würde. Ja, das heißt also, das ist, würde ich schon so einer sagen, dass dort ganz einfach, ja, er eine andere politische Überzeugung hatte, als die, die er nach außen eben verkörpert hat. Ja? Und das muss man einbeziehen. Das heißt also, wenn wir das Verhalten von Leuten modellieren wollen, strategisch analysieren wollen, müssen wir uns klar darüber sein, dass wir von außen drauf sehend möglicherweise überhaupt gar nicht die wahren Motivationen kennen, dass die vielleicht ganz anders sind. Und kommen wir nochmal auf diese Verstrickungen zurück, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das ist jetzt gerade im politischen oder auch administrativen Bereich, ist es so, dass natürlich auch hinter den Kulissen klare Anordnungen erfolgen können. Also jetzt nicht gegenüber einem Präsidenten, ja, das klappt wahrscheinlich so nicht so ohne weiteres, obwohl natürlich auch an vieles gebunden ist. Aber denken Sie bitte mal an die Verwaltung. Dort ist es natürlich so, dass dort ganz klar Vorgaben gemacht worden sind und diese Verwaltung an diese Vorgaben gebunden ist. Also die müssen das machen, ob sie es jetzt für richtig halten oder für nicht. Nehmen Sie beispielsweise mal die deutsche Staatsanwaltschaft. Ja, bei der Staatsanwaltschaft ist es so, dass dort von Seiten der Politik vorgegeben wird, zum Beispiel auch Prioritäten, also welche Arten von Straftaten bevorzugt verfolgt werden sollen. Und da können Sie dann nicht einfach drüber hinwegsetzen. Ja? Das heißt also, wenn wir auf einmal wahrnehmen, ein einzelner Staatsanwalt macht irgendeine Sache, von der wir das Gefühl haben, das ist doch völlig absurd, der macht ja nur unwichtiges Zeug und die wichtigen Sachen lässt er liegen, dann liegt das eben vielleicht auch daran, dass er wider eigenen Willen das machen muss, weil er einfach diese Anordnung bekommen hat. Ja? Also das sind auch einfach Dinge, die man wirklich immer im Hinterkopf behalten muss. Oder nehmen Sie eine andere Situation, wo im Grunde genommen die Interessenslage völlig abweichen kann. Stellen Sie sich vor, ein Richter wird beispielsweise von bestimmten Gruppen stark bedroht. Ja? Also man hat ja häufiger den Eindruck, dass man sagt, naja, das komische Gerichtsurteil, die es in Deutschland gibt, ja, also einige gehen völlig straffrei aus und andere werden für irgendwelche Lappalien verknackt. Was ist da eigentlich los? Na, das kann einfach sein, dass eben auch dort wirklich einfach ganz banal Richter bedroht werden, ja, oder eben auch in der anderen Richtung bestochen. Ja, das wäre natürlich die nächste Möglichkeit. Und also nicht, dass ich jetzt ankomme und sage, ich hätte gesagt, hier werden lauter Richter bestochen oder so. Ja, das ist nicht das, was ich hier sage, sondern ich sage, wir müssen sehen, dass es eben solche anderen Mechanismen im Hintergrund geben kann, die man von außen her nicht unbedingt erkennt. Ja, also das muss einem erstmal bewusst sein. Jetzt tun wir aber einfach mal so, als wäre das bei Macron alles nicht so. Ja, also Macron wollte das Beste für sein Land und für seine Partei. Und stellt auch sich selbst zurück für den Fall, dass also irgendwie seine Privatinteressen davon abweichen sollten. Was können wir jetzt eigentlich an strategischen Überlegungen haben, die ihn dazu verleitet haben könnten, unter dieser Prämisse das Richtige zu tun, jetzt also die Neuwahlen vorzuziehen? Es könnte beispielsweise sein, dass er sich gedacht hat, naja, bei den Europawahlen haben die Rechten jetzt relativ stark abgeschnitten. Vielleicht gibt das so eine Art Aufwachfunktion. Vielleicht sorgt das dafür, dass auf einmal die Wähler sagen, oh, das wollten wir ja doch eigentlich nicht. Und dann bei der Frankreich-internen Wahl auf einmal dazu kommen, dass sie sagen, naja, also wenn die Rechten so stark erstarken, das wollen wir nicht, dann wählen wir doch in die andere Richtung. Also das kann natürlich theoretisch sein. Nun gibt es aber sowas wie Meinungsumfragen. Und die sind zwar jetzt nicht super genau, aber die deuten ja eigentlich eher so ein bisschen auf eine andere Richtung hin. Ja? Die deuten eigentlich für meine Begriffe darauf hin, dass das wohl eher nicht eintreten wird. Das heißt also, wenn wir hier nach einfachen Wahrscheinlichkeiten gehen, dann müsste man eigentlich sagen, naja, vielleicht ist das nicht so eine ganz ideale Strategie gegeben, eben diese Arten von Wahrscheinlichkeiten, die wir im Augenblick kennen. Wie gesagt, es sind nur Wahrscheinlichkeiten. Ja? Es kann ja sein, dass es ganz anders kommt. Aber eigentlich kann man das damit nicht so richtig rational kennzeichnen. Aber was kann man noch machen? Es gibt immer die Verbindung von der Rational Theorie zu den eher psychologischen Aspekten. Und da ist beispielsweise etwas bekannt, was sich Ambiguitätsaversion nennt. Ja, schöner Name, also Ambiguität. Das ist immer die Situation, dass wir einen Zustand haben, bei dem also erstmal Wahrscheinlichkeiten vorliegen, wir kennen diese Wahrscheinlichkeiten aber nicht. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, eine Risikosituation, da wissen wir auch, es können verschiedene Sachen eintreten, wir wissen wenigstens die Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und jetzt ist es aber so bei der Ambiguität, wir sagen, wir wissen zwar im Prinzip auch, was theoretisch passieren kann. Es ist aber so, dass wir jetzt zum Beispiel unterschiedliche Wahrscheinlichkeitskombinationen haben. Ja, also stellen Sie sich vor, wir haben, weiß ich, die Zustände A und B. Dann kann es sein, dass wir einen Fall haben, bei dem A ganz unwahrscheinlich ist und B sehr wahrscheinlich oder genau umgekehrt. Also B sehr unwahrscheinlich und A sehr wahrscheinlich. Einer von den beiden Fällen tritt ein und im Mittelwert haben wir wieder eine normale Risikosituation. Aber es ist eben eine, die gekennzeichnet ist durch diese Ambiguität, dass also die tatsächliche Situation eine ist, bei der die Wahrscheinlichkeiten eben anders sind als die durchschnittlichen Wahrscheinlichkeiten. Ja? Ich hoffe, ich habe das einigermaßen klar erklärt, worum es hier geht. Ja? Also müssen Sie sich vorstellen, Sie wissen dann über die Wahrscheinlichkeiten weniger, als wenn es eben eine einfache Lotterie ist, wie wir das manchmal nennen. Und in einem solchen Fall ist es so, dass wir normalerweise uns gegen diese Ambiguität entscheiden. Das kann auch verschiedene Gründe haben. Also das ist als Empfehlung vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht zu sagen, naja, wenn du die Wahl hast zwischen etwas mit viel Ambiguität oder mit wenig Ambiguität, dann nimm lieber das mit wenig Ambiguität. Aber hier kann eben durchaus diese Situation sein, dass man sagt, okay, die Meinungsumfragen gerade sind schlecht. Ja, also wir wissen, es sieht nicht gut aus, aber wir wissen wenigstens, wie gut oder wie schlecht es aussieht. Wenn wir jetzt noch länger warten, dann kann es passieren, dass wir noch nicht mal mehr wissen, wie gut oder wie schlecht es aussieht. Es kann sich in beide Richtungen entwickeln und das ist etwas, was wir weniger mögen als diesen anderen Fall. Ja, das ist eine deskriptive Theorie, mit der man beschreiben kann oder vorhersagen kann, dass bestimmte Aspekte weniger gern gemocht werden als andere. Und das würde in dem vorliegenden Fall beispielsweise dazu führen, dass man sagt, naja, dann nehmen wir lieber das schlechte Risiko, was wir jetzt schon kennen, als dass wir uns auf ein noch ungewisseres Risiko einlassen. Ja? Selbst wenn es am Erwartungswert am Ende tatsächlich auch gleich sein sollte. So, also das ist die Sache mit der Ambiguitätsaversion. Kann sein, dass es hier vorliegt. Es gibt aber was für meine Begriffe noch überzeugender ist, nämlich die Prospect Theory. Was ist das? Das ist letztlich eine Theorie, die sagt, wir verhalten uns im Gewinnbereich anders als im Verlustbereich. Also wenn wir im Gewinnbereich sind, dann versuchen wir, das Erreichte abzusichern und versuchen dafür zu sorgen, dass wir dort keine unnötigen Risiken eingehen. Sind wir aber im Verlustbereich, dann sieht die Welt so aus, dass wir das Gegenteil machen, dass wir dann auch bewusst Risiken eingehen, weil da ein Risiko da ist, weil wir mich auf die Art und Weise plötzlich noch was rausholen können, was im anderen Fall eben nicht mehr möglich gewesen wäre. Ja, also im Verlustbereich sind wir sowieso schlecht dran, das ist ja das, wo vielleicht gerade Macron sich gerade befindet. Und dann versucht er, ein unwahrscheinliches Ereignis zumindest noch möglich zu machen, um auf die Art und Weise es vielleicht noch rauszureißen. Es gibt so eine Art und Weise, wie in der Spieltheorie manchmal Entscheidungen verkürzt dargestellt werden, das sind nämlich die Realoptionen. Das hängt damit zusammen. Ja, bei einer Option müssen Sie sich vorstellen, dort haben Sie die Situation, dass Sie entweder von etwas profitieren, also von irgendwelchen Risikosituationen. Ja, können Sie entweder profitieren, wenn es in eine Richtung geht, oder aber Sie haben ein Problem, wenn es in die andere Richtung geht, sind aber nach unten hin gedeckelt. Also das heißt, Sie können entweder gewinnen und je mehr Sie gewinnen, desto mehr kriegen Sie auch, oder aber Sie können verlieren und wenn Sie verlieren, ist es aber gedeckelt. Dann sind Sie einfach raus und es ist egal, ob Sie raus sind sozusagen mit einem negativen oder mit 10 negativen Punkten. Ja? Und das ist natürlich bei einer Parteienlandschaft relativ stark der Fall. Also wenn Sie draußen sind, dann ist es eigentlich mehr oder weniger egal, wie stark Sie draußen sind. Also bei Parteien ist es vielleicht ein bisschen schwächer ausgeprägt. Bei Sportveranstaltungen ist das ganz stark. Ja? Da ist es völlig egal, wenn Sie da weniger haben als der andere, dann haben Sie halt verloren. In der Parteienlandschaft ist es vielleicht nicht so extrem, aber ich denke, dass wir schon eine gewisse Asymmetrie haben zwischen dem Vorteil im Gewinnbereich und dem abnehmenden Nachteil im Verlustbereich. Und was jetzt passiert ist, wenn man eine solche Realoption hat, dann ist es so, dass Warten sich normalerweise lohnt. Also wenn wir noch weitere Zeit haben, ja, dann bedeutet das, dass wir durch diese Zeit noch eine Chance haben, in den Gewinnbereich reinzukommen. Und wenn, es gibt ja auch gleichzeitig natürlich die Chance, in den Verlustbereich weiter reinzusinken, das ist aber nicht schlimm, weil das Ganze nach unten hin gedeckelt ist. Ja? Das bedeutet also, wenn wir so eine Wahl auffassen als eine Realoption, dann ist das ebenfalls ein, sagen wir mal, eher starkes Argument dafür, noch weiterhin zu warten. Ja? Also nicht ebenfalls, sondern es ist ein Argument dafür zu warten. Und deshalb macht das aus der Sicht eigentlich die Sache von dem Macron erstmal erstaunlicher. Ja? Sagen wir mal so, also warum nutzt er nicht diese Möglichkeit dann auch nur für längere Zeit hinweg aus? Ja? Hätte er ja machen können. Und das heißt also, es muss irgendetwas geben, wovon er sagt, okay, es muss dann einen Vorteil für ihn auch noch bringen, wenn er sich den Wert dieser Option einfach nimmt. Ja? Also die Option zu warten, das nimmt er sich ja dadurch, dass er die Wahlen sofort nimmt. Also muss es irgendetwas geben, was ihn jetzt besser dastehen lässt, als wenn er diese Wartezeit noch in Anspruch genommen hätte. Und was kann das sein? Es kann zum Beispiel sein, dass er auf die Art und Weise sich ausrechnet, dass er die aus seiner Sicht sichere Unfähigkeit der Rechten besser sichtbar macht. Also wenn jetzt überstürzt die Rechten auf einmal an die Macht kommen, dann kann es eben sein, dass es für die Regierung, dass sie sozusagen noch nicht regierungsfähig sind und infolgedessen die neue rechte Regierung einen erheblichen Nachteil hat. Und vielleicht war seine Überlegung, dass er gesagt hat, okay, ich opfere jetzt den Wert meiner Realoption, opfere ich auf, weil ich die Option ja in diesem einen Augenblick sozusagen unwirksam mache. Aber er bekommt auf die Art und Weise eben gleichzeitig etwas dazu, und das ist eben dieses, die anderen überstürzt in eine Position reinzubringen, für die sie noch gar nicht wirklich bereit sind. Und es wird natürlich verstärkt dadurch, dass seine eigene Amtszeit ja nicht automatisch damit endet. Das heißt, er hat ja auch noch einen gewissen Einfluss. Und er kann aus dieser Position heraus, so vielleicht die Überlegung, über längere Zeit hinweg die neue Regierung sabotieren. Das ist also durchaus eine Überlegung, die ich mir gut vorstellen kann. Es kann auch sein, dass er sich einfach sagt, naja, in den Verwaltungen ist es ja auch relativ wichtig, wer da so alles angeordnet ist. Und wenn es jetzt überstürzt dazu kommt, dass eine rechte Regierung kommt, dann können die Verwaltungen nicht schnell genug austauschen, weil sie sich noch nicht gut genug vernetzt haben und laufen deshalb auch an der Stelle letztlich auf. Ja, also das heißt, das ist eine für meine Begriffe völlig valide Theorie, dass er sagt, durch diese erhöhte Geschwindigkeit setzt er die andere Seite so stark in Nachteil, dass die eingekesselt sind. Ja, auf der einen Seite durch ihn, auf der anderen Seite durch die Verwaltung, dass es sich dadurch eben lohnt, diese Vorteile, die drinstecken, zum Beispiel in der Realoption, dass er die einfach in Kauf nimmt, die Nachteile, die dadurch entstehen. So. Also das sind mal so meine Überlegungen dazu, die mir so eingefallen sind. Ich weiß nicht, ob das vollständig ist. Also wenn Sie das Gefühl haben, da gibt es noch andere strategische Überlegungen, die ich jetzt überhaupt nicht mit einbezogen habe, dann gerne in die Kommentare. Bin in diesem Fall wirklich sehr darauf gespannt, was da alles kommt. Ich habe eine ganze Reihe Zuschriften zu dem Thema vorher bekommen. Einige haben mir geschrieben, ja, Macron kann ja dadurch nur gewinnen. Aber ich habe dann anschließend die Begründungen immer nicht so richtig gesehen. Ja, also dann kamen verschiedene Begründungen, aber das war immer so, dass ich eher sagen musste, das empfinde ich jetzt eigentlich gar nicht als so eine richtige Begründung. Ich kann dieses Gewinnen können für ihn durch die Neuwahlen, konnte ich noch nicht so richtig sehen. Ja, ich habe Ihnen den Punkt, den ich für überzeugend halte, habe ich Ihnen eben genannt. Das ist eben die Sache, dass er diese andere, die Rechten sozusagen einkesselt auf die Art und Weise. Und es gibt ein paar von diesen anderen Argumenten, die eher auf der psychologischen Ebene sind. Warum er aus strategischer Sicht damit so einen großen Vorteil hat, habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Aber für den Fall, dass Sie einer von diesen Kommentatoren waren, dann also gerne das auch ausführlich mal in die Kommentare reinschreiben, was Sie glauben, weshalb das denn eben tatsächlich einen solchen strategischen Vorteil für Macron hat, dass er die Wahlen so schnell vorgezogen hat. Okay, in dem Sinne, falls Sie sich für Spieltheorie interessieren, dann vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Also wenn Sie nicht schon Abonnent hier sind, gibt hier jede Woche ein solches Video. Und jetzt ist eben Ihre Gelegenheit, das Abo dazulassen oder ersatzweise, wenn Ihnen das viel zu viel erscheint, dann wenigstens ein Like für das Video. Okay, und in dem Sinne, ich hoffe, dass wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.